Eigentlich war es ein schöner Abend, so wie die letzten Abende auch. Sie mochten es, wenn es abends nach der Hitze des Tages kühler wurde, wenn die Schatten länger wurden. Die Abendsonne hat diesen Garten in ein besonders schönes Licht gehüllt. Dann sahen die Farben, die prächtigen Farben, noch viel schöner aus, als sie sowieso schon aussahen. Und dann war es die Zeit, zusammen diesen Garten zu genießen. Herumzuspazieren, die Vielfalt, sich daran zu erfreuen, die Früchte, die Bäume, die Pflanzen, all das, was da war. Was für ein toller Ort. Noch so ein schöner Abendspaziergang vor dem Schlafengehen. Doch diesen Abend war irgendetwas anders als sonst. Meistens waren sie zu dritt unterwegs gewesen, aber heute nur zu zweit. Sie hatten sich schon alleine auf den Weg gemacht und keine Lust zu warten. Sie wollten lieber alleine los, und während sie noch durch den Garten gingen, hörten sie ihn plötzlich. Da kam noch jemand in den Garten. Noch jemand, der mit spazieren gehen wollte, aber sie wollten nicht mit ihm zusammengehen. Also sind sie schnell hinter den nächsten Busch gesprungen, um sich da zu verstecken, damit er bloß bei ihnen vorbeigeht und sie nicht findet. Hier würde er bestimmt vorbeigehen. Und sie hören seine Schritte. Er kommt immer näher. Und sie machen sich immer kleiner, weil sie wollen nicht gefunden werden. Und dann merken sie, er bleibt stehen vor diesem Busch. Und er ruft: Adam, wo bist du? Bis heute verstecken sich Menschen vor Gott. Und bis heute ist Gott so wie ganz am Anfang. Er geht den Menschen hinterher, ganz egal, ob im Garten, ob im Haus, ob in der Stadt oder im Dorf. Gott sucht die Menschen, so wie ganz am Anfang. Und weil das Gottes Herzensanliegen ist, Menschen zu suchen und Menschen zu finden, wollen wir uns auch mit diesem Thema in den kommenden Wochen beschäftigen, wie wir den Glauben teilen können, wie wir das weitergeben können, wie das gelingt, was in unserer Vision steht. Wir wollen Menschen mit unserer Hoffnung lebensnah begegnen, damit auch andere Menschen diese Hoffnung erleben können und von dieser Hoffnung etwas erfahren können. Und wir beginnen nicht mit uns, sondern wir beginnen heute mit diesem Gott, der sucht, der seinen Weg zu den Menschen begonnen hat. Und dass Gott sucht, damit ist er ja gar nicht so viel anders als wir Menschen. Denn ich glaube, wir machen ja den lieben langen Tag eigentlich fast nichts anderes als suchen. Es gibt ja solche tollen Aufschlüsselungen, wie verbringt man eigentlich seine Lebenszeit und mit was verbringt man seine Lebenszeit. Das wird dann da prozentual aufgerechnet und dann kommt, wie viel Prozent des Tages gehen auf Schlafen raus, auf Essen, Fernsehen, Smartphone und so weiter. Ich glaube, dass die Studien nicht stimmen, weil Suchen steht da nie mit auf der Liste. Dabei suchen wir doch den ganzen Tag irgendwas. Die Brillenträger fangen mit der Brille an und merken, die sitzt dann hier oben auf dem Kopf oder so. Habe ich mir mal sagen lassen, dass das so ist. Das müsst ihr mir dann nochmal bestätigen. Andere Leute suchen dann, keine Ahnung, nach dem Schlüssel oder Handy, genau, all so diese Sachen, die irgendwo unterwegs sind. Armbanduhr, was man da ablegen kann. Ich glaube, an roten Ampeln stehen wäre auch noch sowas, was man auf die Liste mit aufnehmen könnte. Oder Parkplatz suchen. Oder die Frauen würden vielleicht sagen, die Schlange vor der Damentoilette. Aber dieses Suchen ist trotzdem immer noch mehr als all diese anderen Punkte. Suchen macht so viel in unserem Leben aus. Und es ist doch spannend, dass auch Jesus über das Suchen spricht, dass es ein ganzes Suchkapitel in der Bibel gibt. Nur Beispiele über das Suchen. Und zwar nicht von Menschen, die den Geldbeutel suchen, wobei da auch ein Beispiel ist, dass da jemand Geld sucht, aber das Übertragene dahinter immer, dass Gott die Menschen sucht und das in ganz unterschiedlichen Aspekten. Und das erste Gleichnis aus diesem Kapitel, das suchen wir uns aus und schauen wir uns an unter dem Thema der suchende Gott. Und ich lese uns aus Lukas 15 die Verse 1 bis 7. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis: Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Der suchende Gott, und zunächst einmal stellen wir uns die Frage, wer wird hier eigentlich gesucht? Jesus schildert ja ganz am Anfang des Gleichnisses, dass Jesus ständig von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten, umgeben wird. Jesus zieht diese Personengruppe irgendwie magisch an, vielleicht wie so die Lichtquelle, die abends die Falter und die Motten und das alles anzieht, die Außenseiter der Gesellschaft, sie kommen zu Jesus, sie wollen nah bei ihm sein. Und besonders hervorgehoben werden hier ja die Zöllner. Die werden namentlich erwähnt, und wer sich im Neuen Testament ein bisschen auskennt, weiß ja darum, dass die meistens nicht so besonders gut wegkommen. Mit denen gab es ja ein Problem, in der Gesellschaft des Nahen Ostens irgendwie ausgestoßen. Sie zogen den Menschen das Geld aus der Tasche, bereicherten sich das selber, und dann haben sie ja noch mit den verhassten Römern zusammengearbeitet. Die konnte ja auch keiner leiden, das färbt noch ab. Und dann noch die religiöse Sichtweise darauf, dadurch, dass sie mit den Römern zu tun hatten, auch bei denen in die Häuser kamen, haben sie sich auch noch kultisch verunreinigt. Also ein frommer Jude durfte nicht einfach so in das Haus eines Römers reingehen und dann danach ganz normal am religiösen Leben teilnehmen. Dann musste man sich besonders rituell waschen und sauber machen. Und die waren also ständig irgendwie unrein. Und da war der Hass besonders groß. Und daneben nennt Lukas dann noch eine unbestimmte Gruppe von Menschen, die auch als Sünder galten. Da können unterschiedliche Leute gemeint werden, wahrscheinlich die Leute vor allen Dingen aus dem Norden Israels, aus Galiläa. Die haben diesen Stempel als Sünder nämlich besonders von den religiösen Eliten aus Jerusalem bekommen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben gesagt, die Leute, die da so aus dem Nichts kommen, vielleicht wird man heute sagen, die Leute, die aus dem Hinterland kommen oder sonst irgendwo was, so die Hinterwäldler, die kriegen auch so einen Stempel, die sind nicht so ganz für voll zu nehmen, mit denen stimmt was nicht. Die Leute um Jerusalem haben gesagt, die waren religiöse weniger wertvoll, die haben das mit den Regeln nicht so ernst genommen. Die haben sich nicht ständig um diese Reinheitsvorschriften gekümmert, die Bevölkerung auch so ein bisschen vermischte, da gab es auch noch andere, die da gewohnt haben. Natürlich jetzt nicht ganz so verhasst wie die Samariter, die konnte ja damals gar niemand leiden, aber die Galiläer waren nur so ein bisschen darüber in der Stufe und wurden dann verachtet, weil sie halt religiös wohl nicht so für voll zu nehmen waren. Und diese Menschen, die irgendwie am Rand der Gesellschaft, am Rand der religiösen Gemeinschaft stehen, die kommen jetzt zu Jesus. Jesus nimmt sie auf, sie fühlen sich zu ihm hingezogen. Und man könnte ja sagen, die wollen jetzt zu Jesus kommen, weil Jesus damals hip war. Den fanden irgendwie alle toll, wo der kam, da kamen alle dazu. Und dann haben die Leute sich gesagt, hey, da gehen wir mit. Wenn wir da so in dem Umkreis unterwegs sein können, wie früher auf dem Schulhof zusammen mit den Coolen unterwegs sein, dann kriege ich auch ein bisschen was von dem Ganzen ab und dann komme ich nicht ganz so komisch rüber. Das wäre ja das, wo wir menschlich sagen würden, deswegen wollten die zu Jesus kommen. Aber der Text beschreibt was ganz anderes. Die kommen zu Jesus, weil sie ihn hören wollen. Weil sie seine Botschaft hören wollen, das, was er weitergibt. Die Botschaft von der anbrechenden Königsherrschaft von Gott. Sie wollen die Botschaft eines liebenden Vaters im Himmel hören, der sie nicht ausstößt, der sie nicht verachtet. Der Vater im Himmel, der nicht auf Leistung aus ist, sondern aus Gnade Menschen rettet. Und diese Botschaft bekommen sie bei keinem anderen, außer bei Jesus. Kein anderer Lehrer damals hätte diese Leute mit in sein Gefolge aufgenommen oder nur einen Bruchteil einer Sekunde mit ihnen Gemeinschaft gehabt. Doch Jesus nimmt diese Leute auf, er nimmt sie an, sie sind ihm nicht egal. Aber wenn Jesus ein religiöser Lehrer ist, dann kann das ja nicht sein. Wie kann er diese Leute denn aufnehmen? Wie war das möglich, dass er die um sich hat? Und genau das ist ja das Problem, was hier am Anfang beschrieben wird, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen, dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und er isst sogar noch mit ihnen. Jesus meidet die Leute nicht. Sie sind ihm nicht egal. Er lässt sie zu sich kommen und er hat sogar noch Tischgemeinschaft mit ihnen. Gemeinsames Essen war ja ein ganz wichtiger Baustein in der Kultur damals. Da hat man viel Zeit mit verbracht. Das war auch ein Ausdruck von Zusammengehörigkeit. Eine Person, mit der man zuvor gegessen hat, die wollte man danach auch unterstützen oder würde die auch unterstützen. Man stand dann irgendwie in deren Schuld. Es war nicht mal nur so schnell so ein paar Kekse für zwischendurch, sondern Tischgemeinschaft, das hieß mehrere Stunden zusammensitzen oder besser gesagt zusammenliegen. War sich also ja viel näher, als wenn wir so distanziert irgendwie so um den großen Tisch rumsitzen, so wie beim kleinen Lord, der eine am einen Ende und der nächste dann in Weiberfelden. Man ruft sich da noch schnell irgendwie was zu, sondern dicht an dicht Körperkontakt und gemeinsames Essen. Die Leute damals hatten Angst davor, sich neben den Zöllner zu legen. Das färbt doch ab, der steckt doch an. Und die anderen Sünder, die tun weh. Mit denen lege ich mich doch nicht an den Tisch. Für Jesus ist das kein Problem. Er hat die Gemeinschaft mit ihnen. Er lädt ja die Zöllner sogar ein. Bei Zachäus ist er später zu Gast und einen anderen Zöllner, Levi oder Matthäus, der wird noch als Jünger berufen. Jesus hat damit kein Problem, kümmert sich da scheinbar nicht um die Reinheitsvorschriften. Auch andere Ausgestoßene, wie die Aussätzigen, die alle gemieden haben, da geht Jesus hin und fasst die sogar noch an. Er hat da kein Problem damit. Und das soll der angekündigte Messias, der Retter sein, auf den alle gewartet haben. Für die Pharisäer damals unvorstellbar. Es gibt Quellen, die über ihr Denken bis heute berichten. Und da kann man lesen, wie sie sich vorgestellt haben, wie der Messias, wie der Retter sein soll. Der soll vor allen Dingen die Sünder züchtigen. Denen mal richtig einen mitgeben. Und denen mal sagen, was für Leute die eigentlich sind. Und dann bloß weg mit denen. Das passt irgendwie nicht zu Jesus. Ja klar, Jesus hat den Zuhörern ganz schöne Herausforderung mitgegeben. Das war jetzt nicht die ganze Zeit Kuschelkurs, was die gemacht haben, aber er lädt sie grundsätzlich erstmal zu sich ein. Er schneidet sie nicht von vornherein. Er ruft ihnen zu, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Die ihr mühselig und beladen seid von dieser ganzen religiösen Last, die euch Leute auflegen, weil sie denken, darüber würdet ihr vor Gott besser dastehen. Kommt zu mir und ich zeige euch einen anderen Weg. Jesus heißt alle Menschen willkommen, besonders die Menschen, die Sünder sind, offensichtlich oder nicht. Und das sehen wir hier auch in dem Kapitel. Am Ende des Kapitels 15 steht ja das bekannte Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Und da ist ja der eine, der ist offensichtlich verloren, würden wir wahrscheinlich sagen. Der sich das Geld gerafft hat, der abgehauen ist, der das rausgeschmissen hat und der dann bei den Schweinen hängt. Das ist doch so ein Bild, so stellen wir uns einen Verlorenen vor. Am Boden der Tatsachen, im Dreck sitzend, der braucht jetzt dringend Hilfe. Ja, das ist der eine verlorene Sohn. Aber da ist eben ja auch der andere verlorene Sohn, der immer da war, der alles richtig gemacht hat, der nach außen total brav gilt, aber der trotzdem ein Problem mit seinem Vater hat. Der den Vater nur dazu braucht, um seine eigenen Wünsche zu erfüllen und hofft, wenn ich mich richtig anstrenge, dann wird der Vater mir irgendwann alles geben. Und die Frage am Ende dieses Gleichnisses ist ja, kommt auch dieser verlorene Sohn mit zur Feier rein? Da bleibt das Gleichnis ja offen und stellt damit an alle Zuhörer, die wahrscheinlich tendenziell mehr Sohn 2 als Sohn 1 sind, diese Frage, gehst du da hinein? Erkennst du, dass du Hilfe brauchst? Es ist die Mission von Jesus, zu suchen und zu retten, was verloren ist. So sagt er selbst, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus ist auf der Suche. Er ist in dieser Bewegung Gottes zu den Menschen. Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? In dieser Suche, da ist Jesus mittendrin. Und das ist die Hoffnung, die jeder Mensch haben kann. Jeder Mensch, ganz egal, wer er ist, ganz egal, ob er menschlich abgelehnt und ausgestoßen ist oder ob er mittendrin steht, für Jesus ist das kein Unterschied und er kommt zu all diesen Menschen, er sucht sie alle. Jesus öffnet diesen Weg zum Vater nach Hause. Er sucht. Und das Zweite ist, er sucht die, die geliebt sind, die geliebten Gesuchten. Jesus formuliert jetzt ja hier die Botschaft über die Suche in einer rhetorischen Frage. Oder so eine rhetorische Aussage könnte man sagen, wer von euch, der 100 Schafe hat, ließe da nicht, wenn eins verloren ist, die 99 zurück. Das würde wahrscheinlich jeder gute Hirte, jeder gute Schäfer so machen. Keiner würde was verloren ist, einfach verloren sein lassen. Ein Verlust schmerzt doch immer. Also natürlich kann ich sagen, wenn ich jetzt einen Bonbon in der Hosentasche habe und das fällt mir raus, so what? Das ist kein Problem. Aber wenn jetzt meine Kreditkarte oder mein Handy rausfällt, der Geldbeutel oder der Autoschlüssel weg ist, dann ist das schon ein größeres Problem. Dem gehe ich nach. Das lasse ich nicht einfach irgendwo liegen. Und hier zeigt Jesus wie sehr Gott Menschen sucht, dass er nicht so menschlich kalkulieren würde. Natürlich könnte man sagen, 1 von 100, 1% Verlust, wo gehobelt wird, fallen Späne, wo ist das Problem? Das kann akzeptiert werden und das wäre wahrscheinlich die Sichtweise der Pharisäer und der Schriftgelehrten gewesen. Sie können nicht verstehen, dass Jesus diesen einzelnen, verlorenen, Ausgestoßenen so viel Aufmerksamkeit schenkt, dass die ihm so wichtig sind und dass er gleichzeitig sie, die wichtigen 99, vernachlässigt. Dass er ihnen, die doch so toll sind, die alles richtig machen, dass er denen keine Privataudienz gewährt. Gottes Perspektive ist aber eine andere. Für ihn ist jeder Mensch, der verloren geht, ein großer Verlust. Er will, so heißt es in 1. Timotheus, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Er sehnt sich danach, dass alle Menschen diesen Weg zum Vater finden. Er will die Gemeinschaft mit den Menschen. So wie das am Anfang war, so hatte er sich das ja gedacht. Mensch und Gott ganz nah zusammen. Die gehen miteinander im Garten Eden spazieren. Sie genießen die Gemeinschaft miteinander, wenn die Menschen nicht gesagt hätten, wir kriegen das auch ohne Gott hin. Wir brauchen ihn gar nicht. Der meint es doch möglicherweise gar nicht gut mit uns, weil er uns von diesem einen Baum verboten hat zu essen. Und dann kommt die Trennung, die Sünde in die Welt und Menschen leben auf der Flucht vor Gott. Adam und Eva verstecken sich im Garten. Ihnen ist das peinlich, dass Gott kommt. Sie merken, dass sie nackt sind. Sie verstecken sich. Sie wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und schon ein Kapitel später wird der erste Mord geschehen. So schnell geht das, wenn Menschen sich von Gott verabschieden. Aber Gott ist es nicht egal. Er hat es ja mitgekriegt, dass Adam und Eva sein Gebot übertreten haben. Und er hätte jetzt ja sagen können, lass die machen, selber schuld. Er geht ihnen aber hinterher, weil er sie zurückgewinnen will. Weil er sie gewinnen will, weil er die Gemeinschaft mit ihnen haben will, weil er Menschen liebt. Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Das ist die Frage eines suchenden Gottes. Eines Gottes, dem der Verlust von Menschen nicht egal ist. Ein Gott, der sich Beziehung zu den Menschen wünscht. Und damit das geschieht, nimmt dieser Gott alles auf sich. Im Gleichnis drückt sich ja das dadurch aus, dass der Hirte dem verlorenen Schaf nachgeht. Der gibt alles für dieses Schaf, kämmt da die ganze Steppe durch, jeden Busch, jeden Strauch und so weiter. Und zunächst mal könnte man ja sagen, was ist denn das für ein Gott, der lässt 99 zurück in der Steppe nur wegen dem einen? Ist das verantwortungsvoll? Die Steppe ist doch ein gefährlicher Ort. Aber für die Hörer damals war klar, ein verantwortungsvoller Hirte würde niemals die Schafe unversorgt zurücklassen. Wenn er die Schafe in der Steppe lässt, alleine, dann nur mit einem festen Gatter, wo sie sicher sind vor den Tieren. Und meistens hat er dann auch noch so ein paar Reservehirten gehabt oder Unterstützungshirten, die sich in der Zeit gekümmert haben. Das weiß jeder, der das Gleichnis damals gehört hat. Das ist nur für unsere Ohren, die wir wenig Schäfer sind, vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar. Ein Hirte, der ein Schaf so liebt, dem sind die anderen 99 ja nicht egal. Das ist nicht, er kümmert sich um das eine und die anderen nach mir die Sinnflut. Die sind alle Schafe wichtig. Aber das eine Verlorene fehlt ihm halt wirklich. So sehr liebt er sie. Der suchende Hirte tut alles, um das Verlorene zu finden. Und Jesus stellt diese Frage, welcher Mensch würde so handeln? Würde das nicht auch so machen? Kein Mensch würde auf die Suche verzichten. Und wie viel mehr, wenn Menschen das machen, dann Gott? Wenn Menschen alles geben, wie viel mehr würde Gott alles geben? Er gibt die Suche nicht auf. Er will die Verlorenen willkommen heißen. Er geht ihnen nach. Er lädt sie immer wieder zu sich ein. Und Gott zeigt diese unglaublich tiefe Liebe, die alles gibt. Er betreibt nicht nur einen großen Aufwand, um die Menschen zu finden. Er gibt auch noch sein Wertvollstes, seinen eigenen Sohn für die Rettung. Jesus ist der tiefste Ausdruck der Liebe, die der suchende Gott zu den Menschen hat. Suchen und retten der Verlorenen, das ist die Mission von Gott, von Jesus. Und deswegen gibt sich Jesus auch mit diesen Ausgestoßenen ab, die von den Pharisäern schon längst lange abgeschrieben worden sind. Für Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Für ihn gibt es immer noch eine Neustartmöglichkeit. Viele sollen noch zu Gott kommen und dann wird es ein großes Fest geben. Das, was gefunden wird, ist nämlich auch die Freude. Das ist die eigentliche Hauptaussage dieses Gleichnisses. Ja, sie zeigt, wie wichtig es für Gott ist, dass Menschen nicht verloren gehen. Die Umkehr dieses einen Schafs, dass dieses eine Schaf wiedergefunden ist, das freut ihn mehr als die 99, die brav im Stall gestanden haben. Das ist für ihn auch gut, aber dieses eine Schaf, das ist so eine große Freude für ihn. Und damit stellt sich Jesus direkt gegen die religiösen Anführer damals, die sich ja als ziemlich toll eingestuft hätten, die gesagt haben, wir sind die Gerechten, bei uns ist doch alles in Ordnung, über unser vorbildhaftes Verhalten, da muss sich Gott doch freuen. So wie es ein Pharisäer in einem anderen Gleichnis ausdrückt, wo Jesus erzählt, dass der betet und sagt, ich bin nicht so wie die anderen, ich danke dir dafür, dass ich so viel besser bin als die anderen. Die Pharisäer dachten ja, sie könnten Gott beeindrucken. Sie würden ihm eine Freude machen. Das wäre so toll für ihn, wenn sie sich einsetzen und noch viel mehr machen als die Normalen. Das würde Gott mit großem Applaus belohnen. Und tatsächlich, Gott hat ja kein Problem mit Gehorsam. Der sagt ja nicht, hey, seid möglichst ungehorsam, damit ich euch möglichst gut suchen und finden kann. Er hat uns ja Regeln in seinem Wort an die Hand gegeben, wie wir unser Leben gestalten können. Und das ist nicht, weil er uns damit irgendwie knechten will, sondern weil das gute Regeln für ein gelingendes Leben sind. Und er weiß aber gleichzeitig auch, dass wir an so vielen Stellen ja versagen, dass wir es an so vielen Stellen nicht hinkriegen. Es soll nicht einfach nur um stumpfes Tun ohne Nachdenken gehen, sondern er will, dass wir mit dem Herz bei der Sache sind, bei allem, was wir tun. Aus der Beziehung mit ihm heraus, weil er uns so viel schenkt, handeln wir entsprechend als Dankeschön darauf. Und Menschen sollen immer wieder erkennen, dass sie Jesus brauchen, weil sie selber im Leben manches nicht hinkriegen, weil wir uns nicht selbst aus dem Sumpf ziehen können, weil wir uns nicht selbst retten können und weil im Leben so vieles ist, wo wir trotzdem noch eine Leere spüren, obwohl wir im Leben schon so viel haben. Wir müssen uns finden lassen. Aber viele Menschen wollen sich ja gar nicht finden lassen. Warum auch? Uns fehlt doch eigentlich nichts, oder? Wir haben doch alles. Ein Haus, wo wir gut wohnen können, wir sind gut versorgt, finanziell, materiell, wir wohnen in der schönen Gegend, Gesundheit läuft auch einigermaßen, passt schon irgendwie, 2-3 Mal im Jahr in Urlaub, alles super, wofür brauche ich da noch Gott? Und dann kommen diese langweiligen Christen und dann erzählen die einem noch, dir fehlt noch was. Du bist gar nicht glücklich, obwohl du grinst. Glaub's mir doch, ich weiß das ganz genau, dass dir was fehlt. Ich brauche Gott nicht zum Glücklichsein, was will ich mit dem? Ich lebe einfach so. Und das ist für viele, glaube ich, der Eindruck zu sagen, was will ich noch mit Gott, wenn ich doch eh alles habe, wenn ich mir alles kaufen kann, wenn ich mir alles leisten kann, wenn ich mich gegen alles versichern kann, was soll ich noch mit Gott? Warum soll ich in die Kirche, ins Gemeindehaus rennen? Ist es denn schon so nötig? Ich erinnere mich daran, als ich einen Mann im Krankenhaus besucht habe in der alten Gemeinde, hatte gar nichts Schlimmes, hat einfach nur gesagt, ich könnte ja mal bei ihm vorbeikommen. Und dann stellt er mich seinem Bettnachbarn vor und sagt, hier, das ist übrigens unser Pastor. Oh, so schlimm ist schon. Muss der jetzt schon kommen? Letzte Ölung oder was steht jetzt an? Wofür brauchst du den sonst? Macht er dich glücklich, wenn der mit seinem Jesus um die Ecke kommt? Ich glaube, viele Menschen haben trotzdem, auch wenn der äußere Schein so gut ist, wenn das nach außen so glücklich, alles so in Ordnung, so top, so zufrieden und so weiter aussieht, ganz innen drin ist noch so ein letztes Gefühl, was bleibt. Diese Sehnsucht danach, wirklich angenommen zu sein. Weil ich merke, bei allem Bemühen, was ich habe, bei allem Planen, was ich tue, bei allem Tun und Machen und Rödeln und Finanzieren und alles, was da irgendwie kommt, es reicht doch nicht. Kann ich mich versichern, dass die Menschen mich trotzdem mögen? Meine Eltern, meine Freunde, meine Nachbarn, die Kollegen, wie viel muss ich da machen? Wie sehr muss ich mich für die anderen ja fast schon prostituieren, dass die mich annehmen? Ihnen an den Hals werfen und am Ende bleibe ich trotzdem leer zurück. Irgendwo bleibt da sowas, dieses Gefühl, bin ich wirklich angenommen? Geborgen, empfange ich wirkliche Liebe. Und dann stellt sich die Frage, wie stillen andere diesen Hunger? Und vor allen Dingen die Frage, das, womit du deinen Hunger stillst. Trägt dich das auch, wenn die Krisenzeiten kommen? Hält dich das, wenn du auf dem Sterbebett liegst? Wenn du beim Arzt sitzt und die Diagnose ist, noch 3 Wochen zu leben? Trägt das dann oder nicht? In dem Lied habe ich die Zeile gelesen und die begleitet mich seitdem immer wieder, wo die Leute sagen, ich will nicht nur glücklich leben, ich will auch im Sterben glücklich sein. Nicht alles hier aus dem Leben ziehen, es gibt mehr als dieses Leben. Oder Paulus würde es vielleicht so ausdrücken, der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Weil ich Jesus gefunden habe, kann ich hier glücklich sein, aber ich weiß auch, wenn das Leben endet, da kommt noch mehr. Das geht noch weiter. Dann ist Sterben auch kein Verlust. Dann komme ich zu Jesus. Dann leide ich vielleicht hier in der Welt. Aber die Hoffnung, die Freude, die geht noch deutlich weiter über den Tod hinaus. Und deswegen lädt Jesus Menschen immer wieder zu sich ein. Und bei jedem dieser Menschen, die sich einladen lassen und die dann kommen, bricht im Himmel ein Freudenfest aus. Und zwar viel größer, als wir uns das vorstellen können. Und das ist für uns Deutschen wahrscheinlich gar nicht so schwer, uns was Größeres vorstellen zu können, als wenn wir feiern. Da ist nämlich noch einiges an Emotionen mit drin. Die Rückkehr macht mehr Freude als über einen Gerechten. Damit kritisiert er, wie gesagt, schon die Pharisäer, die sich für gerecht gehalten haben und damit ja schon eine Fehleinschätzung getroffen haben. Denn vor Gott ist kein Mensch gerecht. Keiner hat genug getan. Wir können das, wir können uns versuchen anzustrengen, wir werden aber von uns aus nie bei ihm ankommen. Jeder Mensch hat es nötig, gesucht und gefunden zu werden, weil wir von unserer Werkseinstellung her immer vor Gott weglaufen, weil wir genauso sind wie Adam und Eva, die sich vor ihm verstecken, die vor ihm weglaufen, die ihm nicht glauben. Und die vielen Dinge, die wir im Leben sehen, die sind doch so interessant. Und die nehmen wir doch viel lieber noch mit und klammern uns da dran und hoffen, dass uns all das, was wir hier im Leben mitnehmen können, die teuren Grills und die super Ausrüstung und keine Ahnung, was es alles ist, dass wir sagen, wenn ich das habe, diesen Status habe, wenn ich mir das leisten kann, wenn ich damit dabei bin, das wird mir alles geben im Leben. Und das ist so viel schöner und viel besser als das, was Gott mir gibt. Und Jesus stellt damals den Hörern, aber auch uns die Frage, bist du bereit, davon umzukehren? Bist du bereit, dich finden zu lassen, auf diese eine Karte zu setzen, die Augen nicht mehr zu verschließen über die eigene Situation? Selbst wenn es nach außen so perfekt ist und wenn alles so gut aussieht, trotzdem brauchst du Jesus. Und ich glaube, das ist manchmal gar nicht so einfach, auch heutzutage das zu erkennen, dass man das braucht. Weil es natürlich nicht immer diese tollen Beispiele gibt, auch solche tollen Bekehrungszeugnisse, so ich stand auf der Brücke, auf der Autobahn und dann wollte ich eigentlich schon springen, weil ich keinen Sinn mehr gesehen habe und dann spricht auf einmal diese Stimme von oben zu mir, tu es nicht und dann kehre ich um und schmeiße die Zigaretten aus dem Fenster und zerhaue meine gesamten Alkoholvorräte und so weiter. Die wenigsten Menschen sind ja so abgrundtief böse. Denen fehlt doch nichts. Und trotzdem fehlt ihnen was. Die Beziehung zu ihrem liebenden Vater im Himmel. Das ist das Entscheidende. Willst du dich finden lassen? Du bist willkommen bei Gott, er nimmt dich an. Er stößt niemanden von sich, der mit voller Überzeugung kommt. Gott macht die Tür nicht zu. Er will, dass Menschen gerettet werden. Er heißt jeden Menschen willkommen, ganz egal, welches Geschlecht, welche Nationalität, welches Alter, welche Fähigkeiten, welches Aussehen und so weiter. Er ist nicht nur passiv und wartet, sondern er geht ja entgegen. Er sucht die Menschen. Und an dieser Stelle kommen wir ins Spiel. Denn mit der Rückkehr zu Gott von Jesus an Himmelfahrt hört ja die Geschichte nicht auf. Da geht es erst richtig los. Jesus hat die Menschen gesucht und eingeladen. Und er hat seine Nachfolger berufen, genau das Gleiche zu tun. Zu suchen und einzuladen. Etwas weiterzugeben von dieser guten Nachricht. Und bis die letzte Nacht hereinbricht, können wir diese Botschaft weitergeben. Ist das unser Auftrag? Bis zum Schluss soll die beste Botschaft verkündet werden, damit noch viele diesen Weg finden, damit noch oft dieses Freudenfest im Himmel ausbricht. Wir können weiter sagen, durch die Verkündigung und durch ein Leben auch im Gehorsam gegenüber Gott. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, wie gehen wir mit den Menschen in unserem Umfeld eigentlich um? Wie sehen wir die Menschen? Welchen Blick haben wir für sie? Menschen, die anders ticken, die andere Schwerpunkte setzen als wir, die andere Entscheidungen vielleicht treffen würden, aber welchen Blick haben wir für sie? Wie gehen wir damit um? Wie gehst du damit um, wenn du an Menschen in deiner Nachbarschaft denkst, die nicht mit Jesus leben? Weißt du, was das heißt? Die werden ewig verloren sein. Die wirst du irgendwann nicht mehr wiedersehen. Menschen in deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis, Menschen in deiner Familie, mach das was mit deinem Herzen. Gott bricht das Herz, wenn Menschen verloren gehen. Und ist es uns egal? Wenn wir uns darauf einlassen, dass Gott uns prägt und wir auch unsere Hoffnung weitergeben wollen, dann müssen wir, glaube ich, dafür beten, dass dieses Herzensanliegen Gottes auch unser Herzschlag wird. Sein Herzschlag, sein Blick für die Menschen, auch unser Blick. Dass wir Menschen sehen und wissen, die brauchen Jesus. Die brauchen Rettung. Und ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir selbst anfangen zu beten, Jesus, ändere unser Herz. Ändere unseren Blick für die Menschen in unserem Umfeld. Schenk uns deinen Herzschlag. Und dann fangen wir an, gezielt für Menschen zu beten. Und das ist meine Ermutigung an dich. Du musst jetzt nicht das gesamte Telefonbuch durchbeten. Wenn du Zeit hast, mach das gerne. Das ist kein Problem, aber die meisten von uns haben ja nicht so viel Zeit. Vielleicht suchst du dir eine Person in deinem Umfeld aus oder vielleicht auch zwei. Und die nimmst du dir jetzt besonders vor in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen und du betest für sie. Einmal am Tag, zweimal am Tag. Und nimmst sie auf die Gebetsliste. Mich hat es beeindruckt, ein ehemaliger Kollege von mir, der hat gesagt, wenn ich Leute einladen will, zu irgendwelchen Veranstaltungen in der Gemeinde zu treffen, wenn ich mit denen ein besonderes Gespräch führen will, dann mache ich erst mal eins. Dann bete ich die weich. Und das muss ich immer machen. Weich beten. Die Leute vorbereiten, nicht irgendwie plump in das Gespräch reingehen, das kann manchmal auch sein, aber zu sagen, ich bete die Leute weich. Und der hat es so gemacht, dass er nicht nur selber für die gebetet hat, sondern gesagt hat, ich habe noch einen Unterstützerkreis von einigen Freunden und Bekannten, da haben wir so eine Gebetsgruppe aufgemacht und die beten mit, wenn die wissen, Donnerstag treffe ich mich mit der Person und dann beten wir die ganze Woche diese Leute weich. Und vielleicht hast du auch noch 2, 3 Leute in deinem Umfeld, aus deinem Hauskreis, gute Freunde, wo du sagst, da baue ich mir so ein Gebetsnetzwerk auf und dann fangen wir an und beten die Leute weich. Und wir beten für sie, dass es Momente gibt, wo wir das Evangelium weitersagen können oder wo wir vielleicht erstmal überhaupt mit ihnen reden können. Wir müssen ja nicht gleich mit den geistlichen Gesetzen anfangen. Vielleicht sind es erstmal andere Schritte, die wir brauchen, die Beziehung zu vertiefen und vielleicht auch ganz viel zuhören. Was sind die Nöte, was sind die Sorgen der Menschen? Und ich glaube, je mehr wir dafür beten, umso mehr wird unser eigenes Herz verändert. Umso mehr werden wir offen auch für andere Menschen in unserem Umfeld. Und vielleicht brauchen wir auch immer noch wieder die Erinnerung daran, wie war das, als wir gesucht worden sind? Als Jesus uns gefunden hat. Wie hat er das gemacht? Und wie froh sind wir, dass er uns gefunden und gesucht hat? Dass wir ihn kennen können, dass wir eine Hoffnung haben, mit denen wir den Menschen lebensnah begegnen können, dass wir ihm nicht egal sind. Gott sucht. Er sucht die Menschen. Und er nimmt uns mit hinein. Lässt du dich finden? Und suchst du mit? Wir beten. Jesus, und wir sind dankbar dafür, dass du uns suchst und dass du uns findest und dass du nach wie vor und immer wieder den Menschen hinterhergehst, wie du es schon durch die ganze Geschichte hindurch getan hast und wo wir in der Bibel das sehen, diese Bewegung von dir hin zu allen Menschen. Und wir sind damit hineingenommen in diese große Bewegung, die du gestartet hast. Und du möchtest auch uns gebrauchen. Und wir kennen dein Herzensanliegen und wir lesen und hören davon in der Bibel, dass es dein Herz bricht, wenn Menschen verloren gehen. Und wir beten darum, Herr, dass es auch uns bewegt, dass du deinen Herzschlag zu unserem Herzschlag machst, dass du uns bereit machst, für Menschen zu beten und dass wir erleben können, wie wir auch in vorbereitete Verhältnisse kommen, wo du Situationen vorbereitet hast, wie wir mit Menschen reden können und wie wir Zeugnis geben können. Da, wo wir uns vielleicht selbst auch unsicher fühlen, welche Worte sollen wir gebrauchen, wie fangen wir das sinnvoll an, da beschenkst du uns durch deinen Heiligen Geist mit dem Richtigen, was wir sagen können, mit dem Richtigen, wo wir schweigen können. Und wir wünschen es uns so sehr, Herr, dass noch viele Menschen dich kennenlernen. Gebrauch du auch uns, uns persönlich, uns als Gemeinde, dass wir unseren Glauben teilen und dass das gelingt, dass wir unseren Mitmenschen mit deiner Hoffnung, mit dir lebensnah begegnen können. Amen.